Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, wie wir kommunizieren, wenn es um Wissen und Nichtwissen geht. Eine weit verbreitete Merkwürdigkeit ist der Umgang damit, dass Menschen immer über unterschiedliches Wissen verfügen. Jeder weiß schließlich Dinge, die andere nicht wissen, und ist ahnungslos, wo andere sich bestens auskennen. Durch sein »Ich weiß, dass ich nichts weiß« bleibt Sokrates uns nach 2500 Jahrtausenden noch als großer Philosoph im Gedächtnis. Aber folgen wir ihm im Alltag? Da taucht immer wieder das Bedürfnis auf, den eigenen Wissensstand aufzublähen, zu beschönen oder Wissenslücken zu tarnen, sozusagen der Anti-Sokrates. Wir nutzen Wissen, um zu erstrebenswerten Gruppen oder Schichten zu gehören. Wir verwenden es, um uns Statuspunkte zu krallen und um uns über andere zu stellen, und wir täuschen Wissen vor, um uns nicht unterlegen zu fühlen. Sprüche wie »Ohne Latein- oder Griechischkenntnisse sei man bestfalls halbgebildet und man müsse dringend den Goethe gelesen haben« pflegen den Wissens- und Bildungsterror. Dabei verliert diese Art der Aussage spätestens seit dem 19. Jahrhundert stündlich an Sinngehalt. Das Wissen der Welt ist schließlich unbegrenzt und es verdoppelt sich inzwischen bekanntermaßen alle 5 Jahre. Es gibt weit mehr gute Bücher, als sie irgendwer im Laufe seines Lebens lesen könnte. Wer englische, französische oder indische Literatur mag, Sachbücher und Biografien bevorzugt oder seine Hirnzellen durch Hörbücher, Vorlesungen oder Podcasts amüsiert, der kann auf Goethes Wahlverwandtschaften getrost verzichten. Wer dem Gereimten nicht hold ist, sollte seine Zeit nicht mit der vermeintlichen Pflichtlektüre von Sonetten verschwenden, sondern sich seiner eigenen Art der genüsslichen Lektüre widmen. Ja, es gibt so etwas wie Allgemeinbildung, deren Grenzen sind jedoch recht fließend, und wer auf Bildungslückenjagd unterwegs ist, zeigt damit vor allem, dass er nach jedem Strohhalm greift, um sein mageres Ego ein wenig zu päppeln. Immerhin hat dieser Ego-Päppler wenigstens verstanden, dass Bildung wertvoll ist. Bildung, Wissen und Ausbildung sind heute wichtiger als je zuvor, denn Arbeit, die man mit einem Minimum an geistiger Beteiligung verrichten kann, ist Arbeit, die immer mehr von Maschinen, von Computern und Robotern übernommen wird. Auch politische Bildung ist unverzichtbar für eine funktionierende Demokratie. Marie von Ebner-Eschenbach bringt es auf den Punkt. Wer nichts weiß, muss alles glauben. In der Kommunikation beleuchten wir 3 Fälle genauer. Sie sagt etwas, was du schon weißt, du weißt etwas besser und du weißt etwas nicht. Der erste Fall. Sie sagt etwas, was du schon weißt. Kindern und Jugendlichen sei das »Weiß ich doch, weiß ich schon lange« noch verziehen. Es ist schließlich schlimm, wenn man für jünger und dümmer gehalten wird, als man ist. Aber wer in seiner Identität ein wenig gefestigter ist, kann genauso gut den anderen bestätigen und das Gespräch schwungvoll fortsetzen. Ja genau, Pluto ist kein Planet mehr. Davon lassen sich die Astrologen allerdings nicht beeindrucken. Nun ein Beispiel von der Deutschen Bahn, bei dem diese ausnahmsweise ganz gut wegkommt. Der freundliche und hilfsbereite Zugbegleiter, den es öfter gibt, als der Ruf der Bahn das vermuten lassen würde, der sieht sich die Fahrkarte an und erklärt dann wohlwollend: »In Köln müssen Sie dann umsteigen, der Anschlusszug fährt direkt vom Bahnsteig gegenüber.« Ja, auch wenn »Danke, das weiß ich schon« eine ehrliche und sogar höflich formulierte Antwort wäre, so käme für den netten Bahnangestellten, der seinen Kunden ja gut behandeln wollte, die Nachricht rüber: »Sie bemühen sich hier ganz umsonst, mein Guter.« Ein einfaches »Vielen Dank« hätte seine gute Absicht gewürdigt, anstatt ihn als übereifrigen Übermittler überflüssiger Informationen hinzustellen. Der nächste, weniger gewiefte Bahnkunde, der die Umsteigetipps froh aufgenommen hätte, muss vielleicht dann ohne Hilfe auskommen. Der zweite Fall: »Du weißt etwas besser.« Unabhängig von der jeweiligen Situation gibt es Charaktere, für die das Leben ein Dauerwettbewerb um die Krone des Wissenschampions ist. Im Mai schrieb Harald Martenstein in Die Zeit eine überaus lesenswerte Glosse über Besserwisser und illustrierte das Verhalten dieser Spezies mit einem treffsicheren Beispiel, das ich zitiere. »Sagst du, ich war an der Havel Hechte angeln?« kommt die Antwort.
Seit dem Fischsterben von 2003/2004 leben in der Havel keine Hechte mehr? Ein Nicht-Besserwisser, der das gleiche Wissen über die Vorgänge von 2003/2004 besitzt, würde dagegen antworten: Oh, gibt es also doch noch Hechte in der Havel? Schön. Besserwisser kennen wir alle, die klassischen Besserwisser, wie den Hechtverneiner im Beispiel, die im Nachhinein Besserwisser, die genau wissen, mit welcher Strategie der Verein hätte gewinnen können, hätte ich ja gleich sagen können, dass sie so keine Chance haben, und die, keine Ahnung, aber ich sag dir, wie es geht, Besserwisser. Da wimmelt die Welt doch von Typen wie dem Pseudo-Weinkenner, der hohlste Phrasen lustvoll drischt und damit vielleicht beeindruckt, wem der Rebensaft egal ist, sich aber blamiert vor allem die ernsthafte Genießer der edlen Tropfen sind. Nun zum dritten und vielleicht häufigsten Fall. Du weißt etwas nicht. Da hat uns die Schulzeit gründlich verdorben. In der Schule gibt es den Unterrichtsstoff, die Lehrerin ruft auf, und weiß der Schüler etwas nicht, ist klar, dass er schlecht oder nicht gelernt hat. Schande über ihn. Sätzen, 6. Später schlüpfen dann manche selbst in diese Lehrerrolle, um sich ein wenig Überlegenheit zu gönnen, wenn sie einen Zeitgenossen beim Nichtwissen erwischen. Ha! Das weißt du nicht, das müsstest du aber wissen. Kein Goethe, 6. Das zweite Verhalten, das aus der Verwechslung von Unterrichtsstoff mit Wissen und dem charmanten Umgang einiger Lehrer mit den ihnen anvertrauten jungen Seelen hervorgeht, ist die Scheu, unverständliche Aussagen und obskure Fremd- oder Fachwörter zu hinterfragen. Entweder man will sich keine Blöße geben, oder man will die offensichtliche Erwartung des anderen, verstanden zu werden, nicht enttäuschen. Vielleicht will man nur Zeit schinden, um dem Hirn eine Chance zu geben, eine Verbindung zu schwer zugänglichen Speicherregionen herzustellen. Und manchmal kramt das Gedächtnis ja rechtzeitig erhellende Fakten aus. In einem Raum voller Menschen verstehen vielleicht 9 von 10 die hingebungsvoll dozierende Fachfrau nicht, aber wer tritt schon gerne aus der Anonymität der Gruppe heraus, um sich als Unvollständiger zu outen? Dann sitzen alle da und denken sich: die anderen scheinen das alles zu verstehen, die machen so kluge Gesichter, mache ich am besten auch eins und lese das dann zu Hause nach. Habe ich überhaupt das Recht, die ganze Veranstaltung aufzuhalten mit meinen Fragen? Dabei nehmen wir die Gruppe als Maßstab und passen uns ihrem Verhalten an, wie wir Menschen das so häufig tun. Wir unterliegen dem Konformitätsdruck, sagen die Sozialpsychologen. Welche Motive hinter der Anpassung stecken, ist noch nicht so gut erforscht wie der Fakt, dass es sie gibt. Bekannte Motive sind die Angst, sich zu blamieren, also Angst vor Statusverlust, oder der Wunsch, sich nicht aus der Gruppe zu isolieren. Als Einzelner von einer Gruppe isoliert zu sein, ist unangenehm und widerstrebt den meisten. Ja, auch wenn man die anderen sonst nicht kennt, vorher und nachher nichts mit ihnen zu tun hat, die Macht der Gruppe ist groß. In der Gruppe ist man sicher, vor der Gruppe oder außerhalb der Gruppe zu stehen, ist eine schwer auszuhaltende Situation. Nichtwissen ist dann peinlich, wenn man dabei erwischt wird, ein Wissen vorzutäuschen. Vor vielen Jahren nahm etwa ein Deutschlehrer mit seiner Klasse Thomas Manns unterhaltsame Novelle »Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull« durch. Er redete über den Schriftsteller und das Buch und darüber, dass es wertvolle Literatur sei, und als er über das Ende der Geschichte sprach, stellte sich heraus, dass er das wertvolle Buch selbst gar nicht gelesen hatte. Er kannte nur die unterhaltsame Verfilmung mit Horst Buchholz in der Titelrolle. Der Film ging nämlich anders aus als das Buch, und einer Schülerin fiel das auf. Pech gehabt. Mit dem Lehrer hatte ich dann auch kein Mitleid, denn seine Blamage hatte er nur seiner Faulheit zuzuschreiben. Für Situationen, in denen man überfragt ist, gibt es im Allgemeinen 2 Möglichkeiten. Wer etwas von Berufs- oder Hobbys wegen wissen sollte und es trotzdem nicht parat hat, sollte das einfach sagen. Die Mutter des Götterboten Hermes müsste ich nach all den Vorlesungen über das alte Griechenland ja eigentlich parat haben. Aber ich stehe mitten auf dem Schlauch, das schlage ich nach. Wer eine unerwartete Frage, die über sein Kompetenzgebiet hinausgeht, nicht beantworten kann, verhält sich ähnlich. Oh, danke, die Frage nehme ich mit und gebe sie an unseren Spezialisten weiter. Der ruft sie dann Montag an. Natürlich geht auch: Oh, da müssen Sie eine Fachfrau fragen. Kennen Sie Dr. Meyer im 3. Stock? Die kann Ihnen sicher weiterhelfen. In jedem Fall wirkt es freundlich und kompetent, wenn man den Frager ein Stück weiterhelfen, ihm sagen, bei wem oder wann und wie er die Antwort bekommen kann. Es blamiert sich nicht der Unwissende, sondern es blamiert sich derjenige, der mit Unwissen nicht souverän umgeht. Um weitere menschliche Merkwürdigkeiten geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.